Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas, engagiert an Ihrer Seite für Effizienz auf hoher See.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Ulfurt Cornelius, Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg, auch bekannt als UVHH. Moin, Herr Cornelius.
Moin, Herr Mayer. Schön, hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Sie sind ja nun seit rund einem halben Jahr im Amt, so über den Daumen gepeilt. Wie waren denn so die ersten Monate? Sie kennen den UVHH ja schon als Vizepräsident, aber gab es dann auch Überraschungen in der ersten Zeit?
Es war ein spannendes, intensives erstes halbes Jahr. Ich war 9 Jahre zuvor Vizepräsident im Unternehmensverband. Insofern sind mir viele Themen nicht neu natürlich. Aber es ist schon etwas anderes, wenn man Präsident ist, weil man eben doch ein wenig mehr im Fokus ist. Der Termin heute ist ja durchaus auch ein Beispiel dafür.
Ihr Vorgänger, einmal ganz kurz möchte ich es ansprechen, war ja durchaus ein sehr, ich hätte jetzt fast gesagt, streitbarer Kopf, zumindest jemand, der sich Gehör verschaffen konnte oder wusste, wie er das hinbekommt. Wollen Sie den gleichen Weg gehen oder wie sieht so der Weg Cornelius aus?
Auch wenn ich mich selber durchaus gerne streite, führe ich Konflikte in der Regel doch auf eine andere Art und Weise. Ich tendiere eher dazu, dass ich das direkte Gespräch suche, weniger über die Öffentlichkeit dann kommuniziere. Ich glaube, dass es für alle Beteiligten hilfreich ist, so vorzugehen und dass es auch für alle Beteiligten mehr Spielräume eröffnet.
Mit Blick auf Spielräume und das, was man vielleicht erreichen möchte, haben Sie sowas wie ein persönliches Ziel für Ihre Zeit als UVHH-Präsident?
Ich persönlich habe mir 3 Schwerpunkte gesetzt während meiner Amtszeit als Präsident des Unternehmensverbandes. Zum einen sind es die großen Infrastrukturprojekte, die den Hafen zurzeit beschäftigen. Gerade die Köbrandquerung ist ja in aller Munde, um mal ein Beispiel zu nennen. Daneben möchte ich persönlich das Thema Resilienz auch deutlich weiter voranbringen. Der Ukraine-Konflikt hat uns deutlich gezeigt, wie wichtig das Thema Resilienz ist, wie stiefmütterlich es in Deutschland auch bisher behandelt wird. Und aus meiner Sicht werden die Seehäfen hier eine zentrale Rolle spielen müssen, um das Thema voranzubringen. Und zu guter Letzt geht es mir auch darum, den Hafen Hamburg etwas anders darzustellen in der Öffentlichkeit. Fast alle Interviews, die ich bisher geführt habe, haben damit begonnen, der Hafen Hamburg ist in einer Krise. Nein, der Hafen Hamburg ist nicht in einer Krise. Er ist in einem Transformationsprozess. Die Investitionen, die zurzeit getätigt werden von den verschiedensten beteiligten Parteien, verschiedensten Terminals, zeigen deutlich, dass es keine Krise ist.
Ich würde noch mal ganz kurz auf die Resilienz zu sprechen kommen.
Gerne.
Was konkret kann man sich darunter vorstellen? Was stellen Sie sich vor? Wie kann man diese Resilienz verbessern?
Heute bereits leisten die Terminals, leisten die deutschen Seehäfen einen essentiellen Beitrag zur sicheren Versorgung Zentraleuropas. Und diese Rolle müssen wir mehr in den Vordergrund stellen. Andere Länder, und damit meine ich jetzt nicht nur die weiteren Häfen, die wir in der Nordrange finden, sondern auch Polen beispielsweise, haben uns deutlich vor Augen geführt, wie strategisch diese Länder vorgehen bei der Entwicklung ihrer Seehäfen, um eine sichere Versorgung auch herzustellen. Ich will jetzt mal ein Beispiel von Polen, ein konkretes Beispiel erläutern.
Gerne, ja.
Polen hat im Pkw-Bereich einen relativ hohen Anteil an Fahrzeugen, die mit Gas betrieben werden. LPG. Das Gas kommt traditionell aus Russland per Zug. Trotzdem hat Polen eine Importinfrastruktur für LPG aufgebaut. Und heute sind sie glücklich darüber, dass sie das gemacht haben. Wir müssen als Deutschland sehen, dass Häfen sicher die Versorgung garantieren müssen. Und das können wir nicht nur immer messen an einzelnen Zahlen, an Umschlagszahlen und ähnliches, sondern das ist an sich ein Wert. Und hierin müssen wir auch investieren.
Sie kommen selbst, etwas salopp formuliert, aus dem Tankbusiness im Hafen Und wenn es nun um diese Resilienz geht und Sie vielleicht Ihre Erfahrung aus diesem Bereich einbringen können oder vielleicht sogar auch sollen, also geht es darum, muss da schnell etwas angepackt werden, damit man auch diese Transformation des Hafens zu einem Energiehafen schneller und vielleicht auch besser vorantreiben kann?
Sicherlich, das sind verschiedene Bereiche, die hier reingreifen. Es geht einmal darum, dass wir eine leistungsfähige Infrastruktur hier im Hafen auch haben, aber nicht nur im Hafen, sondern auch im Hinterland. Beispielsweise, dass die Züge auch sicher den Hafen erreichen können bzw. ihn wieder verlassen können. Denn es knatscht auch an allen Ecken und Enden im Gleisverkehr. Aber daneben werden wir auch, wenn uns die Energiewende gelingen soll, werden wir auch künftig auf Importe angewiesen sein müssen von Energie. Wir werden nicht in der Lage sein, genug erneuerbaren Strom hier zu produzieren. Wir werden auch künftig auf den Import von Energie angewiesen sein, beispielsweise in Form von Wasserstoff oder Wasserstoffderivaten. Und hier werden die Seehäfen eine zentrale Rolle spielen müssen. Und Hamburg als dem größten deutschen Seehäfen natürlich allen voran.
Was konkret müsste in Hamburg passieren, damit das auch möglich ist in Zukunft, je nachdem, welcher Umfang da überhaupt dann relevant ist?
Ich glaube, dass wir mit dem neuen Hafenentwicklungsplan hier schon ein wichtiges Mosaikstein gesetzt haben, wo eben auch ein entsprechender Fokus darauf ist, wo Gebiete ganz klar ausgewiesen sind. Wir brauchen Rahmenbedingungen auch, die die Investitionen fördern. Hierzu gehört allen voran auch, dass wir ein schnelles, stringentes Genehmigungswesen haben, dass auch die entsprechenden Behörden mit ausreichend Personal, und hier geht es nicht nur um die Anzahl der Mitarbeiter, sondern auch um die Qualität, weil wir hier natürlich auch zum Teil, ich will nicht sagen Neuland betreten, aber doch auch bestimmte Dinge haben, die in der Form im Hamburger Hafen bisher nicht umgeschlagen wurden, dass das sichergestellt ist. Ein wenig mehr Deutschlandtempo.
Die Küstenländer, die fünf, forderten ja jüngst mehr Bund in Anführungszeichen. Der Hafenausbau sei eine nationale Aufgabe, vor allem eben mit Blick auf die Energiewende. Also da geht es dann natürlich vor allen Dingen um Geld. Ist das das, was auch aus Ihrer Sicht Priorität hat, oder tatsächlich eher so etwas wie Planungs- und Genehmigungsprozesse, also eher so verwaltungstechnische Angelegenheiten?
Wenn wir von Infrastruktur sprechen, dann sprechen wir leider Gottes auch immer schnell von Geld. Insofern wird das eine auch nicht ohne das andere funktionieren. Ich glaube, auf der einen Seite muss man Rahmenbedingungen schaffen, die private Investitionen beispielsweise in Terminals ermöglichen. Hier verlässliche Rahmenbedingungen eben. Aber auf der anderen Seite werden wir auch mehr Geld in die Häfen reinstecken müssen. Es kann nicht sein, dass ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland als Exportweltmeister, als Exportnation, die aber auch auf den Import angewiesen ist von vielen Rohstoffen, insofern, dass wir nur 38 Millionen als Bund beitragen im Jahr zur Förderung der Seehäfen. Hier ist ein deutlich stärkeres Engagement erforderlich.
Und auf Landesseite, also wie empfinden Sie die Begleitung durch die Hamburger Politik, was den Hafen angeht?
Ich sehe zumindest, dass jetzt Entscheidungen fällen. Auch wenn ich persönlich mir eher einen Tunnel unter den Köhlband gewünscht hätte, aber so begrüße ich es, dass jetzt endlich nach vielen Diskussionen, langen Diskussionen, eine Entscheidung gefallen ist im Hinblick auf die Köhlbrandquerung und wir jetzt eine Brücke bekommen. Insofern glaube ich, tut sich etwas, es kommt auch dort Bewegung rein.
Sie selbst sprachen eben auch schon von privaten Investitionen in den Hafen, in die Terminals beispielsweise. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt hat an dieser Stelle auch schon mal gesagt, dass sie sich eigentlich eher mehr politische Kontrolle zurückwünscht im Hafengeschäft. Kurz darauf wurden dann die Gespräche und Verträge mit Costco und auch mit MSC öffentlich. Wie sehen Sie das? Würden Sie noch weitere Investitionen befürworten, selbst wenn sie aus dem Ausland kommen und selbst wenn es dann eventuell auch Ladungsverschiebungen geben könnte, ja gar nicht zwingend muss, aber geben könnte?
Grundsätzlich nehmen wir als Verband nicht zu einzelnen Unternehmensbeteiligungen Bezug, Stellung. Das ist Aufgabe der jeweiligen Gesellschafter, darüber zu entscheiden. Aber der Hamburger Hafen grundsätzlich ist das Tor zur Welt. Und wir leben vom Austausch von Gütern mit anderen Nationen, mit anderen Kontinenten, mit anderen Kulturkreisen. Ich glaube auch, dass wir hier grundsätzlich offen sein müssen, auch für Investitionen von Dritten. Wir müssen offen sein für eine Diskussion, wie wir den Hafen Hamburg gemeinsam weiter voranbringen können. Und da können wir kontrovers drüber diskutieren, müssen auch nicht einer Meinung sein, aber grundsätzlich begrüße ich es auch schon, wenn wir darüber diskutieren.
Und wenn in so einer Diskussion irgendwann das Thema Dedicated Terminals zur Sprache kommt, sind Sie jetzt wahrscheinlich nicht zwingend und prinzipiell dagegen?
Wir fokussieren uns immer sehr stark bei dieser Diskussion auf Containerterminals. Der Hamburger Hafen ist ein Universalhafen. Ich sehe persönlich zum Beispiel durchaus mit Sorge die Bestrebungen der EU, dass Terminalinvestitionen im Bereich der Wasserstoffderivate geöffnet werden müssen. Das kann meiner Meinung nach dazu führen, dass viele Investitionen nicht getätigt werden, weil eben Unternehmen ihr Terminal weiterentwickeln wollen und es nicht unbedingt immer öffnen wollen. Und das kann Investitionen auch verhindern.
Haben Sie solche Signale schon mal gehört?
Die Signale habe ich durchaus gehört, ja.
Nicht nur, aber gerade auch beim Thema Energiehafen, genauso wie bei diesen beiden großen Containerthemen von MSC und Costco, ist ja in Hamburg nun auch immer eine sehr große Debatte. Nicht nur in Hamburg, auch bundesweit, aber vor allen Dingen auch in Hamburg. Eine sehr große Debatte, die die Politik beschäftigt, die die ganze Gesellschaft beschäftigt. Eigentlich hat fast jeder irgendeine Meinung dazu. Hamburg hat nun einen Hafen, der sehr citynah ist im Vergleich zu vielen anderen Häfen. Wie empfinden Sie so die Wertschätzung der Bevölkerung für Industrie, für Hafenindustrie, für Hafenwirtschaft? Das ist nun mal sehr zentral hier.
Grundsätzlich finde ich es klasse, wenn auch über den Hafen diskutiert wird, weil sich darin auch widerspiegelt die Verbundenheit, die die Hamburger mit dem Hafen haben. Ab und an ein wenig mehr Emotion würde ich schon begrüßen. Aber wenn ich gerade gesagt habe, dass wir uns nicht zu einzelnen Unternehmensbeteiligungen äußern als Verband, so empfand ich zumindest sehr interessant die Art und Weise, wie ein paar Diskussionen geführt wurden, was die Beteiligung angeht. Ich hatte schon den Eindruck gehabt, dass wir hier den Untergang des Abendlandes, das sehr unmittelbar bevorstände. Und ich habe den Eindruck, die Sonne geht noch immer auf, auch wenn wir zurzeit, glaube ich, uns alle ein bisschen schöneres Wetter wünschen würden, aber sie geht zumindest noch auf und ja.
Zu der Thematik, sei es nun Container oder Energiehafen, es gibt in beiden Segmenten natürlich Konkurrenz aus anderen Häfen. Und sei es nun in Deutschland oder auch an der Nordrange oder an der Ostsee, das ist ein sehr intensiver Wettbewerb zwischen den Häfen. Und egal, ob nun Container oder Energieimporte oder Energieindustrie, wie sehen Sie Hamburg da aufgestellt im Wettbewerb? Also wie schätzen Sie das ein? Ist die Konkurrenz größer geworden und stärker geworden und haben Sie da vielleicht auch die ein oder andere Sorge oder sind Sie da relativ entspannt?
Ich glaube, dass der Wettbewerb insgesamt schon intensiver geworden ist. Wir sehen jetzt große Schiffe zunehmend auch direkt in die Ostsee reinfahren. Transshipment-Verkehre haben abgenommen. Aber auf der anderen Seite sind die Stärken des Hamburger Hafens unverändert da. Der Hamburger Hafen ist beispielsweise der Eisenbahnhafen Europas. Und diese Stärke werden wir behalten, die werden wir auch noch weiter ausbauen müssen. Und gerade die Bahn als das umweltfreundlichste Verkehrsmittel wird künftig, davon bin ich überzeugt, an Bedeutung gewinnen. Daneben haben wir auch, es hat im Rhein immer wieder Hochwasser gegeben, Niedrigwasser gegeben. Aber die Situation, die wir 2018 hatten und jetzt auch in 2022, als wir Extremstände hatten, Niedrigwasser, die über Monate hinweg angehalten haben. Das sind Dinge, auch wenn sie natürlich nicht zu begrüßen sind, die aber die Bedeutung der deutschen Seehäfen deutlich dokumentieren, die sie dann eben als Versorger für das Hinterland haben.
Die Versorgung des Hinterlands könnte theoretisch ja auch über die Westhäfen Rotterdam, Antwerpen erfolgen, würden jetzt die Kollegen in Rotterdam und Antwerpen sagen.
Das bringt uns wieder zurück so ein bisschen zum Thema Resilienz. Wir haben es gesehen 2018, 2022, als das Rhein-Niedrigwasser war, als dann offenmal beispielsweise im Energiebereich Binnenschiffe, die eigentlich mit 4.000 bis 6.000 Tonnen fahren, offenbar nur noch 600 Tonnen mitnehmen konnten. Schiffsfrachten explodiert sind und eben auch eine nachhaltige, eine sichere Versorgung der großen Industriezentren nur noch bedingt gewährleistet war. Insofern werden dort die deutschen Seehäfen und allen voran Hamburg eine zentrale Rolle spielen müssen.
Nun haben Sie eben die Bahn angesprochen. Hamburg ist bekannt für seinen Bahnverkehr, für seinen Anschluss an das Bahnsystem. Gleichzeitig haben Sie vor ein paar Minuten gesagt, dass es auch in der Gleisinfrastruktur an der einen oder anderen Stelle durchaus mal knirscht. Muss da schnell gehandelt werden oder wie kann man das zusammenbringen im Verständnis sozusagen?
Ein wenig mehr Deutschland-Tempo wäre sicherlich schon sinnvoll. Infrastrukturvorhaben in Deutschland brauchen einfach zu lange. Wir haben es gesehen bei der Elbvertiefung, die 20 Jahre gedauert hat. Wir sehen es jetzt bei der Diskussion über die neue Köpernbrücke, die irgendwo in fast 20 Jahren dann fertig sein soll. Das dauert schlichtweg zu lange. Und so müssen wir auch im Eisenbahnbereich deutlich weiter, deutlich schneller vorangehen, um die Bahn wirklich leistungsfähiger zu machen. Ich persönlich bin beispielsweise auch noch immer davon überzeugt, dass die Y-Trasse eigentlich fehlt, um die deutschen Seehäfen ausreichend anzubinden ans Hinterland. Eine reine Flickschusterei, nur immer hier und da ein Bottleneck zu beseitigen, wird alleine nicht helfen können.
Sie haben die Kühlbrandquerung angesprochen, die Y-Trasse. Wie sehen Sie die A26, die Hafenautobahn, die sogenannte?
Auch die A26 Ost hat für den Hafen eine große Bedeutung. Aber sie wird immer schneller als Hafenautobahn bezeichnet. Aber es ist aus meiner Sicht in erster Linie eine Autobahn, die die Wohngebiete in Harburg rüber nach Neugraben deutlich entlasten soll. Die Menschen, die heute an der Bundesstraße leben, haben eine Belastung zu ertragen, die aus meiner Sicht nicht tragbar ist. Und hier kann auch die Autobahn einen deutlichen Beitrag leisten, um die Lebensqualität der Menschen in Harburg deutlich zu erhöhen.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass, sei es nun die sogenannte Hafenautobahn oder auch die Y-Trasse, vielleicht doch noch kommt und bald kommt? Ich meine, wir haben in diesen Zeiten wieder einige Wahlen vor der Tür und vor den nächsten Türen und tendenziell und erfahrungsgemäß wird dann ja mal sehr viel versprochen und relativ wenig gemacht.
Was die A26 Ost angeht, bin ich sehr zuversichtlich. Es gibt, glaube ich, einen breiten Konsens, sie zu haben in der Politik. Sie ist im vordringlichen Bedarf drin und entsprechend wird dieses Projekt weiter vorangetrieben. Wenn man gerade auch die A7 jetzt runterfährt, sieht man ja auch schon, wie intensiv dort an dem Kreuz gearbeitet wird.
Einmal nochmal ganz kurz zurück zur Konkurrenzsituation der Häfen. Wie oder was denken Sie, wenn Sie morgens in der Zeitung lesen, dass ein Chef einer sehr, sehr großen Containerlinienreederei, in diesem Fall Maersk, sagt, okay, Hamburg ist ein guter Hafen, Hamburg ist wichtig, aber Hamburg ist eigentlich gar nicht wirklich das Tor zur Welt. Also wir können überall hin und im Prinzip hat er gesagt, Hamburg soll sich mal nicht so wichtig nehmen. Wie können Sie dann noch Ihren morgendlichen Kaffee genießen?
Ich kann auch dann meinen morgendlichen Kaffee noch sehr gut genießen. Wir müssen diese Äußerung selbstverständlich ernst nehmen. Und wir müssen uns auch hinterfragen, was sind die Bereiche, wo wir weiter vorangehen müssen. Wir haben die Infrastruktur, darüber haben wir schon gesprochen. Ich glaube aber auch, dass der ganze Hafen an sich in einem Transitionsprozess ist. Automatisierung, Digitalisierung muss weiter vorangehen. Insofern können wir uns nicht auf dem, was wir bisher erreicht haben, ausruhen, sondern wir müssen den Hamburger Hafen weiter voranbringen.
Zählt für Sie auch in das Thema den Hafen voranbringen hinein die Zusammenarbeit vielleicht über mehrere Hafenstandorte hinaus zu verbessern oder zu vertiefen? Es gibt ja so ein bisschen jetzt dieses Paradebeispiel der Anti-Drogenschmuggel-Allianz, will ich es jetzt mal nennen. Das ist natürlich eher so sicherheitsrelevant, ist klar. Aber da sitzen die Häfen ja auch zusammen an einem Tisch. Ist es für Sie denkbar, dass das vielleicht auch in andere Bereiche übertragen werden kann?
Grundsätzlich ist eine Zusammenarbeit der Häfen natürlich zu begrüßen. Ich glaube, sie kann sehr vielschichtig sein. Sie kann beispielsweise auch im Planungsbereich sein, im Baubereich, dass man dort Expertise gemeinsam nutzt, um beispielsweise Keimmauern zu sanieren oder ähnliches. Durchaus auch Ausschreibungen gemeinsam macht und ähnliches. Ich glaube aber, dass die Idee, die wir in den Köpfen einiger Personen finden, dass es sozusagen eine arbeitsteilige Hafenwirtschaft geben sollte. Der eine Hafen kümmert sich um Container, der zweite um dieses, der dritte um jenes, dass das an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht.
Die Ladung sucht sich ihren Weg.
Die Ladung sucht sich ihren Weg. Und wir haben ja schon in bestimmten Bereichen durchaus eine Arbeitsteilung. Wir sehen in Hamburg keinen Import von Rohöl. Da ist der größte Hafen mit Abstand Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Rostock spielen daneben auch noch eine größere Rolle. Dort, wo es wirklich Gründe gibt, sachliche Gründe gibt für eine besondere Nutzung von Häfen, das hat sich schon lange ergeben.
Meinen Sie, dass das so bleibt, auch im Zuge der irgendwann kommenden Energiewende, wenn auch Hamburg Importhafen für Energieprodukte also noch stärker werden soll?
Bereits heute ist Hamburg ja einer der großen Importhäfen, wenn es um Fertigprodukte geht. Man liest durchaus unterschiedliche Studien über den künftigen Importbedarf. Viele Studien prognostizieren, dass wir ab Mitte bis Ende der 30er Jahre irgendwo einen Importbedarf von 6 bis 8 Millionen Tonnen Wasserstoff haben werden in Deutschland. Ein Teil davon wird sicherlich auch per Pipeline kommen, aber ein erheblicher Teil wird über die Seehäfen kommen müssen. Ich sehe nicht auf absehbare Zeit, dass wir große reine Wasserstoffimporte auf dem Seeweg bekommen werden. Insofern werden Derivate dort eine Rolle spielen, eine zentrale Rolle spielen. Wenn wir Ammoniak uns als einen der Träger, der zurzeit sehr stark im Vordergrund steht, anschauen, dann haben wir dort ungefähr einen Anteil von 20% an Wasserstoff. Das bedeutet, selbst wenn wir nur 4-5 Millionen Tonnen Import sehen werden, brauchen wir 16 bis 20 Millionen Tonnen Import von Wasserstoff oder von Ammoniak vielmehr, Entschuldigung. Das sind Größenordnungen, die wird man nicht über ein Terminal, auch nicht über zwei oder drei Terminals realisieren können. Hier wird es eine arbeitsteilige Wirtschaft nicht geben können, sondern es werden viele Häfen hier eine Rolle spielen müssen. Bringt mich auch wieder zurück zum Thema Resilienz. Selbst wenn Hamburg wird eine zentrale Rolle spielen, der beste Hafen ist es natürlich dafür, aber auch da würde ich nicht alles auf Hamburg setzen. Wir werden mehrere Häfen brauchen, über die die Importe haben, damit irgendwo Probleme in der nachfolgenden Logistik nicht gleich dazu führen, dass dann die gesamten logistischen Ströme zusammenbrechen.
Das heißt, wenn es um das Thema Energieimporte und Energiehäfen geht, dann kann man dann aber doch schon erwarten, dass die Hafenstandorte, die Hafenwirtschaft an den verschiedenen Standorten, vielleicht sogar zusammen mit den jeweiligen politischen Vertretern, sich an einen Tisch setzen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, um sich zu koordinieren, damit die Importe halbwegs vernünftig geregelt sind.
Ob Koordination hier das richtige Wort ist, weiß ich nicht.
Was wäre denn das Bessere aus Ihrer Sicht?
Koordination ist so ein bisschen so, klingt für mich nach Abstimmung. Dass grundsätzlich die Hafenbehörden und die Terminalbetreiber in einem sehr engen Austausch sein müssen, das ergibt sich aus der Natur der Sache. Das funktioniert auch heute schon sehr, sehr gut. Ich glaube, dass auch ein gewisses Maß an Wettbewerb allen gut tut. Insofern plädiere ich eher dafür, ja, wir brauchen sicher eine nationale Hafenstrategie, aber es ist auch ganz vernünftig so, wenn wir einen Wettstreit zwischen den einzelnen Häfen haben.
Das heißt im Zweifel dann durchaus ein LNG oder ein Ammoniak oder ein was auch immer Terminal mehr als weniger, weil verschiedene Häfen darauf setzen und auf den Wettbewerb setzen und dann wird geschaut, okay, wer setzt sich durch?
Ich glaube, jeder Betreiber eines Terminals wird nur investieren, wenn er auch für sich entsprechende Marktpotenzial identifiziert hat. Und wenn er die identifiziert hat, dann sollte man ihn auch nicht daran hindern, die Investitionen zu tätigen.
Sie werden das Ganze als UVHH-Präsident begleiten und beobachten. Also ich stelle die Frage, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, dann werden Sie das Unternehmen, für das Sie eigentlich tätig sind, hauptberuflich, verlassen zum Jahresende. Und falls das so ist, bedeutet das dann auch, dass Sie den UVHH wieder verlassen oder bleiben Sie der Branche noch erhalten?
Es ist richtig, dass ich EWOS verlassen werde Anfang des kommenden Jahres, nicht genau zum 1. Januar. Was ich Neues machen werde, das weiß ich noch nicht. Da führe ich zurzeit ein paar Gespräche, aber das lasse ich auch sehr entspannt auf mich zukommen. Und dann werden wir sehen, welche Aufgabe ich dann künftig habe und inwieweit diese auch mit meinem Amt als Präsident des Unternehmensverbandes auch harmoniert.
Wir sind gespannt. Sie können uns sehr gerne mitteilen, wenn Sie da Neues zu berichten haben. Es wird unsere Leser und auch unsere Hörer, da bin ich mir relativ sicher, sehr interessieren. Solange werden Sie uns erhalten bleiben. Wir Ihnen auch, versprochen. Aber für den Moment soll es das gewesen sein, Herr Cornelius. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.